Jesaja 53 ist ein ganz besonderes Kapitel. Wahrscheinlich nirgendwo im Alten Testament wird so konzentriert von Jesus geredet und gerade auch von seinem Tod und seinem Opfertod. Ich weiß noch, als ich recht neu bekehrt war, vielleicht war ich 15, 16, und da hatte ich mich mal entschlossen, die ganze Bibel von vorne bis hinten durchzulesen. Und damals, als ich 15, 16 war, war die Bibel für mich nicht so ein dickes Buch, sondern schien mir so dick ungefähr. Und ich war mich da am Durchkämpfen durch das Alte Testament, durch Jesaja, verstand ungefähr 1%, glaube ich, von dem. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass ich der Erste bin, der überhaupt da dieses ganze Buch durchlesen kann. Es kann ja gar nicht sein, dass das vorher schon mal jemand durchgelesen hat, so ein dickes altes Buch. Aber auf jeden Fall weiß ich noch sehr genau, wie ich dann zu Jesaja 53 kam und merkte so, wow, diese Stelle, die redet ja von Jesus. Das ist ja total, ich habe Jesus hier im Alten Testament gefunden, zwischen all diesen komischen Prophetien, von denen ich keine Ahnung hatte, was sie bedeuten. Und ich war so ganz begeistert und sage, boah, das muss ich der Welt erzählen, irgendwie, dass mitten in diesem alten, dicken Buch, dass da was schon über Jesus steht. Einige Jahre später habe ich dann erfahren, dass Jesaja 53 schon recht bekannt ist, dass ich nicht der Erste war, der das gefunden hat. Aber ich denke gern daran, wie begeistert ich das war, weil es dieses Kapitel halt so klar von Jesus spricht, auf ihn hinweist. Wird manchmal so ein bisschen das verbotene Kapitel der Juden genannt, in den Versammlungen der Juden, die lesen auch nach dem Plan durch die Tora und durch die Propheten. Und die lassen schon einige Sachen aus, einfach weil es sonst, glaube ich, nicht in Jahr passt. Aber ganz interessant, in Jesaja, die Kapitel vor Jesaja 53 lesen die und die Kapitel nach Jesaja 53 lesen die. Aber Jesaja 53 selbst wird nicht gelesen in den Synagogen, weil es einfach so klar auf Jesus zeigt. In diesem Kapitel geht es ja darum, es wird Jesus beschrieben, dass er jetzt nicht als der große König auftreten wird und nicht als der, vor dem sich jedes Knie beugen wird, erstmal, sondern, das kommt später, aber erstmal wird er beschrieben als ein Knecht, als ein Mann der Schmerzen, als ein Mann, vor dem man lieber das Gesicht verbirgt, als ein Mann, den man toll findet. Und dann wird aber gesagt, wir hielten ihn für bestraft, aber eigentlich trug er unsere Strafe. Er nahm alle unsere Sünde, all unsere Krankheiten auf sich. Und dann geht das weiter bis zu Vers 10 und über diesen Vers möchte ich heute Morgen ein paar Gedanken teilen. Da steht nämlich was ganz Revolutionäres. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Mir ist dieser Satz besonders aufs Herz gekommen und dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Also Gott gefiel es, seinen Sohn zu zerschlagen. Wer die Luther-Übersetzung hat, ich glaube, Luther übersetzt da ein bisschen zaghafter, da steht da nur, der Herr wollte seinen Sohn schlagen. Aber das hebräische Wort, was da benutzt wird, hat ganz klar was mit Willen, aber mit freudigem Willen zu tun. Also der Herr hatte Wohlgefallen, seinen Sohn zu schlagen. Es wird uns ja immer vorgeworfen, dass wir diesen grausamen Glauben haben, wo sein Vater seinen Sohn einfach opfert. Und jetzt steht hier sogar noch, dass es dem Herrn gefiel, ihn zu zerschlagen. Gott hatte Gefallen daran, seinen Sohn zu zerschlagen. Was machen wir mit so einer Stelle? Und ich habe mir die Frage gestellt, warum gefiel es Gott dem Vater, seinen Sohn zu zerschlagen? Ich habe vier Antworten gefunden. Die erste Antwort ist, erstmal generell, Gott gefällt alles, was er tut. Alles, was er tut, tut Gott aus dem tiefen Gefallen. Jesaja 46, Vers 10, da sagt Gott, Mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Gibt es noch viele andere Bibelstellen, nur eine, Psalm 135, Vers 6. Alles, woran der Herr gefallen hat, tut er im Himmel und auf der Erde, in den Meeren und in allen Tiefen. Das heißt, Gott tut niemals irgendwas, ohne dass er nicht Gefallen und Freude daran hat. Gott ist niemals in die Ecke gedrängt, so wie wir es manchmal sind, durch verschiedene Umstände, dass wir halt so das kleinere Übel nehmen müssen oder so und sagen, okay, dann mache ich das halt, aber eigentlich will ich das nicht tun. Sondern Gott ist absolut souverän, Gott hat die Weltgeschichte in seiner Hand und er tut nichts, ohne dass er Gefallen daran hätte. Gott handelt immer aus dem total freien Willen, aus dem Überschwang seines Gefallens und er tut alles, was ihm gefällt. Das heißt natürlich nicht, dass Gott nicht Traurigkeit empfindet. Gott ist traurig, wenn wir ihm wehtun, wenn wir uns von ihm distanzieren, wenn wir sündigen. Und gleichzeitig sagt Gott auch, dass er keinen Gefallen hat am Tod des Gottlosen. Und das heißt, Gott ist kein blutrünstiger, sadistischer Gott, der es liebte, seinen Sohn zu zerschlagen, einfach wegen dem Schmerzen oder so. Das heißt das. Und trotzdem gefiel es ihm, seinen Sohn zu zerschlagen, weil ihm alles gefällt, was er tut. Gott ist gut und alles, was Gott tut, ist gut. Und deshalb kann Gott von sich selber total zu Recht sagen, alles, was ich tue, gefällt mir. Mein Wille ist wirklich der beste für mich und für die Menschen, für die Schöpfung. Alles, was Gott tut, ist gut. Also das als Vorbemerkung, warum es Gott gefiel, seinen Sohn zu zerschlagen. Gott tut nie irgendwas, was ihm nicht gefällt, was nicht wirklich sein Wille ist. Warum gefiel es Gott, seinen Sohn zu zerschlagen? Und zum zweiten Punkt, ich habe es mal gesagt, so, es gefiel ihm, weil er als Meisterkomponist zwei Themen oder zwei Motive in Harmonie brachte, die kein Mensch zusammenbringen könnte. Wir hatten ja vor ein paar Wochen hier die Predigt von Amadeus, wo er das so gezeigt hat, so, dass in der Bibel immer diese Spannung gab zwischen Gottes Barmherzigkeit, dass wir ganz klar sehen, Gott ist barmherzig und gleichzeitig Gott ist total gerecht und er straft die Sünde. Und wenn man mal das, nehmen wir an, jemand liest zum ersten Mal die Bibel, hat noch nie das Neue Testament gelesen und liest so durch das Alte Testament, der wird diese beiden Themen sehen, diese beiden Motive. Der wird sagen, okay, dieser Gott, von dem da die Rede ist, der ist total barmherzig. Total gnädig, der liebt es, Gutes zu tun, der liebt es zu geben, der hat Barmherzigkeit mit unseren Schwachheiten. Und gleichzeitig wird er aber sehen, dieser Gott ist total gerecht, er straft alles, er lässt nichts und niemanden ungeschoren davonkommen. Und die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, wie kann das zusammenpassen? Wie können sozusagen diese beiden Themen oder Melodien zusammenpassen? Diese liebliche, schöne, sanfte Melodie von Gottes Barmherzigkeit und die donnernde und drohende Thema von Gottes Gerechtigkeit. Wie kann das jemals zusammenpassen? In Sinfonien ist ja oft so, dass dann die Themen erst vorgestellt werden für sich und dass sie dann irgendwann zusammenkommen. Und wenn man das liest, so wird man sagen, hey Gott, wie kann das zusammenpassen? Aber am Kreuz in Jesus ist das zusammengekommen. Gott hat gleichzeitig absolut perfekt bewiesen, ich bin absolut barmherzig, weil ich hätte meinen Sohn nicht geben müssen, aber ich habe es gemacht. Und ich bin gleichzeitig absolut gerecht, weil jede Sünde, die alle Menschen irgendwann in jeder Zeit begangen haben, habe ich bestraft in meinem Sohn. Deshalb ist er gestorben. Deshalb hat er Gottesferne empfunden am Kreuz. Und so brachte Gott diese beiden Themen zusammen in der Sinfonie seines Sohnes. Und wenn wir zum Kreuz sehen, dann können wir das beides sehen. Ich liebe Psalm 85, Vers 11. Da steht, Gnade und Wahrheit sind sich begegnet. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Und das ist das, was am Kreuz geschehen ist, was nur Gott hätte machen können, so wunderschön, beides zusammenzubringen. Und Gott liebt das, seine Herrlichkeit und seine Größe zu zeigen. Und deshalb liebte er es, seinen Sohn zu schlagen am Kreuz, weil er das uns, der Schöpfung, zeigen wollte. Dass Gott seine Barmherzigkeit und seine Gerechtigkeit, dass es keine Widersprüche sind, sondern das zusammengehört. Der dritte Punkt, warum gefiel es Gott, seinen Sohn zu zerschlagen, ist Gottes Liebe. Und nie hätte er seine Liebe tiefer und klarer zeigen können als am Kreuz. Am Kreuz ging es Gott, wenn man so will, total an die Substanz. Gott gab das Allerbeste, was er hatte. Er gab nicht irgendwelche Reichtümer aus dem Himmel, er öffnete nicht das Bankkonto seines Himmels und gab jedem ein bisschen was ab, sondern er gab das Allerbeste, was er hatte, seinen Sohn, wenn man so will, sich selbst. Gottes Liebe geht über Leichen. Und diese Liebe zu zeigen, das gefiel ihm. Als der Vater Jesus am Kreuz sterben ließ, glaube ich, hatte er tiefe Trauer und hat mitgefühlt mit seinem Sohn. Und gleichzeitig hatte er ein tiefes Gefallen und gesagt, ja, so ist es gut, so wollte ich es zeigen. Ich will dieser Welt zeigen, dass ich sie liebe. Und deshalb heißt Gefallen für Gott nicht Bequemlichkeit oder dass es ihm menschlich gesprochen gut geht, sondern Gefallen heißt für Gott, dass er Liebe zeigen kann, weil er die Liebe ist. Und nie konnte er das mehr, als er seinen Sohn gab. Und das ist eine Herausforderung an uns, unser Leben nicht von Bequemlichkeit oder an Wohlergehen zu messen, sondern an der Liebe, die wir zeigen. Gott hat das größte Gefallen daran, seine Liebe zu zeigen. Wir sollten das größte Gefallen daran haben, auch diese Liebe zu zeigen, egal ob es einfach geht oder schwierig. Gottes Liebe, und das wollte er uns zeigen. Und das wusste er von Anfang an. Gott war nicht in die Ecke gedrängt irgendwie, dass er die Welt geschaffen hat und dann gesehen hat, okay, oh, die Menschen sind in Sünde gefallen und sich am Kopf gekratzt hat und gesagt hat, okay, was machen wir jetzt? Dann muss ich halt meinen Sohn senden. So. Sondern Gott hatte das alles von vornherein geplant. Er wollte, als er die Welt geschaffen hat, in 1. Mose 1, Vers 1, wusste Gott von Anfang an, was es ihn kosten würde. Er würde seinen Sohn für diese Schöpfung geben. Er würde in dieser Schöpfung seine Liebe zeigen. Und diese Liebe geht so tief. Jesus selber hat ja uns das Gebot der Feindesliebe gelehrt. Er hat uns gesagt, hey, es ist nicht genug, sozusagen, wenn ihr eure Freunde liebt, das machen die Heiden auch. Die Heiden lieben auch die, die sie auch lieben und von denen sie was zurückbekommen können. Sondern ihr sollt eure Feinde lieben. Die, die euch Böses tun, die sollt ihr lieben. Und Gott selber hat das gemacht, hat diese höchste Form der Liebe an uns gezeigt am Kreuz. In Römer 5, Vers 10 steht, denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Als wir Feinde waren, Feinde Gottes, hat er uns geliebt, ist er für uns am Kreuz gestorben. Als wir ihn verhöhnt haben, ist er trotzdem für uns gestorben, hat uns trotzdem geliebt. Das ist ein Argument vom Größeren zum Kleineren. Also Gott sagt, hey, schau, wenn ich euch schon geliebt habe, als ihr noch Feinde wart und meinen Sohn gegeben habt, wie viel mehr könnt ihr dann sicher sein, dass ich euch heute liebe, wo ihr versöhnt mit mir seid? Das Kreuz zeigt uns ganz, ganz sicher, Gott liebt uns. Tiefer und klarer als am Kreuz hätte er uns das nicht zeigen können. Und das gefiel ihm. Und der letzte Punkt, warum es Gott gefiel, seinen Sohn zu zerschlagen, war die Freude darüber, dass er uns das Reich geben würde und in Ewigkeit mit uns Gemeinschaft haben würde. Gott liebt es, uns bei sich zu haben. Gott liebt es, uns das Reich Gottes zu geben. Lukas 12, Vers 32 sagt das. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Und das ist möglich geworden durch das Kreuz. Als Jesus ans Kreuz stieg, nahm er all unsere Sünden sozusagen auf einen Zettel geschrieben, mit ans Kreuz, hat es da dran geheftet und diesen Schuldschein zerrissen. Für uns ist keine Verdammnis mehr übrig, sondern wir dürfen das Reich Gottes genießen. Wir dürfen die Gemeinschaft mit Gott genießen. Und das ist das Unglaubliche. Und das ist das, was die Kritiker immer vergessen, die sagen, dass Gott so grausam ist, wenn er seinen Sohn sterben lässt. Dass dieser Sohn sterben wollte. Am Kreuz haben der Vater und der Sohn gleichzeitig Wohlgefallen daran gehabt, sich zu opfern für die Welt. Hebräer 12, Vers 2 lehrt das, dass Jesus, obwohl er natürlich Angst hatte und totale Leiden hatte, Gottes Ferne gespürt hat, dass er trotzdem mit einer Freude ans Kreuz ging. Da heißt es, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Jesus war kein Opfer in dem Sinne, dass er nicht wollte. Natürlich hat er als Mensch Angst, aber er war fest entschlossen, ans Kreuz zu gehen und sich zu opfern und diesen Liebesdienst zusammen mit dem Vater zu tun. Ihm standen Legionen von Engeln zur Verfügung, die ihn jederzeit hätten rausholen können. Aber er sagte, nein, ich will meine Kinder bei mir haben, ich will Gemeinschaft mit ihnen haben. Ich möchte schließen mit einer Geschichte. Es war einmal ein Land, das von einem bösen Prinz regiert wurde. Er war aus einem fernen Land gekommen und knechtete alle Bewohner des Landes. Er zwang sie zu harter Arbeit in seinen Kohlegruben jenseits einer großen Schlucht. Er hatte eine riesige, schwere Brücke bauen lassen, über welche die Sklaven morgen für morgen zu den Minen gebracht wurden und die stark bewacht war. Im gesamten Land gab es nur noch zwei freie Männer. Der eine war sehr alt und der andere jung. Sie lebten versteckt auf einer unzugänglichen Klippe, von wo aus sie die Brücke sehen konnten. Sie hassten die Brücke und sie fällten zusammen die Entscheidung, dem Ganzen ein Ende zu machen und die Brücke in die Luft gehen zu lassen. Sie planten und beteten und erinnerten sich gegenseitig an die Realität des Himmels. Die Nacht der Tat kam. Ihre Herzen waren von tiefer Freude erfüllt. Es war ein schwieriger Plan. Es wäre möglich, die Wächter beim Rundgang so abzupassen, dass man unbemerkt an ihnen vorbei auf die Brücke gelangen und den Sprengsatz an der anfälligsten Stelle der Brücke platzieren könnte. Aber mit Sicherheit würde der Mann auf dem Rückweg auf der Brücke gesehen werden. Um sicherzugehen, dass der Sprengsatz tatsächlich explodieren würde, entschied sich der junge Mann also, den Sprengsatz manuell auf der Brücke zu zünden. Er selbst würde mit in die Luft gehen. Aber die beiden glaubten an den Himmel und sie liebten die Menschen dieses Landes. Und deshalb ließ sogar ein Plan wie dieser ihre Herzen vor Freude höher schlagen. Die Stunde kam. Sie falteten die Karte zusammen, standen vom Tisch auf und umarmten sich gegenseitig. Als der junge Mann schon an der Tür war, drehte er sich mit dem Sprengstoff auf seinem Rücken um zu dem alten Mann und sagte: Ich liebe dich, Vater. Und der alte Mann atmete tief durch und sagte voller Freude: Ich liebe dich auch, mein Sohn.